Einleitung, das ist zu viel der Ehre und Sie sehen gleichzeitig, dass das auch mein Problem ist. Ich bin auf vielen Kirtägen gleichzeitig und dadurch wird die Schicht, auf der ich stampfen kann, der Humus wird überall dünner. Und das ist natürlich immer ein Problem. Sie werden das ja sehen und dann, Sie können dann beurteilen, wie dünn der Humus schon geworden ist. Und dass das zur Geschichte, dass ich zur Geschichte Aussagen machen kann, liegt einzig und allein am vorgerückten Alter. Immer wenn man älter wird, kann man Geschichte anhängen. Sonst hätte ich gesprochen zur Technik wissenschaftlichen Wissens. Jetzt spreche ich zur Technik Geschichte des wissenschaftlichen Wissens. Eine weitere Einschränkung habe ich noch. Mein Vortrag kann natürlich nur einen Ausschnitt und ich habe mich auf den Ausschnitt der Simulation geworfen, den ich am besten kenne, weil ich selbst in diesen Bereichen aktiv tätig war. Und es gibt natürlich unglaublich viel Literatur, die ich nicht einmal annähernd in irgendeiner Weise reflektieren oder erwähnen kann. Und ich bitte Sie, das daher nur als eine Verengung des Blicks auf eine bestimmte Position anzusehen. Das kann ich vermitteln. Für alles andere fühle ich mich irgendwie nicht so zuständig. Und dann, was mir noch interessant vorkommt, wenn jemand von Ihnen in Mnemosyne in der Ausstellung vom Abi Warburg mit seinen großen Bildtafeln war, ich war gestern dort, dann sehen Sie ungefähr, was ich heute probiere. Sie werden auch nur auf EDV halt gezeichnete Bildtafeln sehen, wo sich bestimmte Themen durchziehen. Aber gleichzeitig sollten Sie diese Bildtafeln auch kritisch betrachten, so wie Warburg das auch gemacht hat, dass man über die jeweilige Kultur der Autorinnen und Autoren dieser Bilder, und bei Simulationsmodellen handelt es sich in gewisser Weise um Bilder, wie das genauer ausschaut, da komme ich noch dazu, von einem bestimmten Blickwinkel aus. Und über die Kulturgeschichte verändern sich diese Bilder und verraten dann sehr viel, weniger über den Sachbereich, der vermeintlich exakt und präzise abgebildet wird, als über die Ideen, den Blickwinkel, die Perspektiven der Autorinnen und Autoren der Simulationsmodelle. Und so verstehe ich mich auch natürlich selbstkritisch zu meinen eigenen. Ich möchte Ihnen aber, weil ich hier am Institut für Philosophie bin, natürlich einige Provokationen nicht ersparen und möchte versuchen, gleich so ganz groß mit meiner Weltsicht hereinzukommen. Das darf man ja jetzt. Jetzt ist ja eigentlich das Zeitalter der Beliebigkeit, obwohl der Herr Mitterer erst ein Buch geschrieben hat, Flucht aus der Beliebigkeit, die aber da beginnt, wo sie endet, das ist der letzte Satz in seinem Buch. Mein Versuch ist, die Beliebigkeit ein bisschen einzuschränken und eine gemeinsame Sicht der Dinge mit Ihnen gemeinsam zu erzeugen, auf der wir uns dann 1,5 Stunden lang verständigen können sollten. Aber natürlich auch mit kritischer Distanz von Ihrer Seite und ich hoffe, Sie können mein Weltbild, mein eigenes wieder verbessern. Ich gehe davon aus, dass alle Aktivitäten, die die Menschen machen, in irgendeiner Weise einen Veränderungszyklus durchlaufen, dass man davon anfängt, dass die Welt eine Wolke draußen liegt, dass Menschen, ich habe nur einen hierher gemalt, mit einer Brille, und das soll heißen, unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Interessensbündeln, mit bestimmten Traditionen, mit bestimmten kulturellen Aneignungsformen auf die Welt schauen und und dann ein Bild von der Welt entwerfen, wobei immer gleichzeitig doppelt gesehen werden muss. Einerseits ist irgendetwas da draußen, dem kann man sich nicht ganz verschließen, da bin ich in Gegenposition zu manchen nicht so häufigen Konstruktivisten. Aber auf der anderen Seite behaupte ich, dass in der Widerspiegelungstheorie auch der andere Aspekt, nämlich der Entwurf, eine große Rolle spielt, wo dann das Subjektive hineinkommt. Und die Widerspiegelungstheorie ist meiner Meinung nach so weit fassbar, dass man sie in den Natur-, in den Geisteswissenschaften, ja, wenn man einen Blick umgangssprachlich auf die Natur hat, anwenden kann. Und bei der Widerspiegelungstheorie, was Sie hier als Beispiel auf die Gesellschaft angewendet sehen, geht es darum, dass irgendwie lokal Strukturen und Eigenschaften in irgendeiner Form der Umgebung abgebildet werden und sich zeigen, wobei aber die Eigentätigkeit der lokalen Abbildungsform ebenfalls immer mit Berücksichtigung finden muss. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist mein Universalbeispiel. Ein Stein liegt in der Sonne und wird warm. Was tut er? Er spiegelt die heißeren Temperaturen der Sonne mit der Zeit wider. Aber er spiegelt nicht Beliebiges wider, sondern er spiegelt nur irgendwas aus dem infraroten Spektrum der elektromagnetischen Wellen wider. Insofern ist er eigentätig. Und er hat auch schon, als Frühform ausgedrückt, hat er schon Gedächtniseigenschaften. Wenn die Sonne untergeht, bleibt der Stein warm und wird erst langsam wieder kälter. Ein schönes Beispiel, das ich selber erlebt habe und das möchte ich mit Ihnen teilen, ist in meiner Fahrt nach Laxenburg. Da kommt man immer auf so, wenn man jetzt auf der Autobahn fährt, kommt man auf so kleinen Straßeln vorbei. Und in einer Zeit, wo es gerade den ersten Reif gibt, zum Mittag, habe ich einen Baum gesehen, der war komplett in der Wiese abgebildet, denn dort, wo der Baum seinen Schatten warf, war der Reif noch dort und man hat das Bild des Baumes gesehen und rundherum war alles Abbau und Grün. Also so meine ich, passieren in der Natur Widerspiegelungsvorgänge. Aber wieder, es ist nicht nur ein einfaches Abbild, sondern es hängt von den bestimmten Bedingungen ab, von der Temperaturverteilung, von den Feuchtigkeitssituationen und so weiter. Und insofern ist sogar der abgebildete Fleck nicht nur irgendeine Wiedergabe, sondern eine ganz spezifische, selektierte Wiedergabe. Gut, genauso ist es mit unseren Abbildern im Kopf. Ich spreche nur in Analogie, da kann man viel abkürzen. Und der gesamte Prozess, mit dem ich in die Welt schaue, besteht darin, dass die Abbilder im Kopf letztlich in irgendeiner Weise dazu führen, dass man sie mit anderen teilt und dass man aus der Theorie in die Praxis übergeht. Sie sehen das hier, Diffusion angedeutet, wo irgendwelche Leute miteinander streiten und diskutieren, die wieder eine weitere Art der Widerspiegelung haben. Und dann geht es ans Eingemachte. Die Menschen erzeugen nicht unter freien Stücken, aber doch Vergegenständlichung. Das ist der Gegenpol. Widerspiegelung auf der einen Seite, Vergegenständlichung auf der anderen Seite, Vergegenständlichung in ihrer eigenen Praxis. Sie erzeugen Banken, Computer, Fabriken und was auch immer und verändern dadurch die Welt. Und auf diese Weise schließt sich der Kreis, wo ich schon ein Element der Simulation dargestellt habe, nämlich die sogenannte Rückkopplung. Dass sich die Katze in den Schwanz beißt. So, das war eigentlich jetzt nur in Kurzfassung, wie ich in die Welt hineinschaue. Und jetzt geht es gleich weiter in die Richtung auf Simulationsmodelle. Das sollte den Kontext beschrieben haben, in den Simulationsmodelle auftauchen. Hier, Sie sehen jetzt eine Verlängerung meines Widerspiegelungsbildes. Es gibt sozusagen eine Ausweitung der Schleife, die parallel geführt wird. Zunächst gibt es Abbilder im Kopf, Sie sehen das mit dem unlesbaren Zeichen da oben, die dann von Expertinnen und Experten dazu verwendet werden, dass man auf bestimmten Ebenen, nicht nur im Kopf, Vergegenständlichungen macht, indem man diese Begriffe, Zusammenhänge, Systeme, Vorstellungsweisen vergegenständlicht auf verschiedenen Formen. Es ist wieder sehr wichtig. Das Medium spielt eine große Rolle. Wenn das Medium nicht adäquat ist oder wenn die Rechner zum Beispiel nicht schnell genug sind, dann können Sie wie vor 30 Jahren bestimmte Fragestellungen gar nicht erst angehen, weil Sie sonst 1000 Jahre hinter dem Computer sitzen müssten. Wieder sieht man, dass das Wiedergespiegelte und Vergegenständlichte von den Vergegenständlichungsmöglichkeiten mitbestimmt wird und nicht frei von dem Inhalt, der ausgedrückt werden soll, alleine abhängt. Dieser Bypass, den ich hier eingezeichnet habe, soll ja dann wieder in die Praxis gehen und auf diese Weise soll eine Veränderung der Welt, wobei ich mich noch nicht festlegen will, ob das zum Besseren oder zum Schlechteren ist, aufgenommen werden. Die Simulationsmodelle jetzt zusammengefasst sind auf dem menschlichen Denken und auf einer Projektion aufgebaut. Sie sind normalerweise in irgendeinem sozialen Rahmen. Sie sind symbolische oder physikalische Vergegenständlichungen oder Kodifizierungen, wenn Sie wollen. Simulationen sind jetzt, wenn wir ein bisschen in der Wissenschaftsgeschichte zurückschauen, sind mehr als Induktion, mehr als Deduktion, aber auch mehr als Reduktion, weil sie bestimmte Dinge der Reduktion aufgeben. Und sie haben daher einen Status, der zwischen Theorie und Anwendung ist. Und es gibt dann die verschiedensten Möglichkeiten und über einige davon, wie Sie simulieren können, möchte ich sprechen. Diese Möglichkeiten, die Sie jetzt sehen, sind durch bestimmte systemische Beziehungen der Elemente gekennzeichnet. Sie wissen, Systeme haben in ihrer Definition immer Element und die Beziehungen zwischen den Elementen. Das haben Sie sicher auch hier schon x-mal gehört. Und diese Grundbeziehungen möchte ich Ihnen in einer bestimmten Klassifikation vorführen, wo ich meine, dass Sie die wichtigsten Elemente der Simulation von Welt haben, soweit sie und beschreiben, soweit sie heute mehr oder weniger bekannt sind. Natürlich eine Einschränkung wieder vorher. Ich behandle nur in diesem Fall ortsunabhängige Prozesse. Ich behandle also Ereignisse und Verfahren und Verhaltensweisen, die nicht auf einen bestimmten Ort beschränkt sind, sondern der Ort ist abstrakt in diesem Fall. Der Ort ist, wenn man so will, auf einen Punkt zusammengeschrumpft. Es gibt natürlich andere Simulationsmodelle, wo Sie gerade den Ort explizit machen, wenn Sie auf einem Torus zum Beispiel Ameisen laufen lassen oder irgend so etwas Ähnliches, dann ist der Ort natürlich ganz wichtig. Wenn Sie Ansteckungsprozesse bei Krankheiten behandeln wollen, auch beim Einkaufen von irgendwelchen Gütern und die Verbreitung durch das Gerücht, dass Sie jetzt unbedingt den iPod kaufen sollen, dann ist das auch normalerweise örtlich gebunden. Darüber rede ich nicht. Sie sollten eher jetzt diese drei Ebenen vorgeführt bekommen, wie ich eben diese Situation klassifiziere, in der ich mich schon seit 20, 30 Jahren aufhalte. Und das fängt an mit Verhaltensgleichungen. Und die Verhaltensgleichungen sind der erste Schritt, dass man irgendeinen Zusammenhang aus der Natur oder aus der Gesellschaft oder sonst irgendwo heraus isoliert und ist meistens mit der Annahme von Kausalketten und kausalen Ursache-Wirkungsschemata verbunden. Ich gebe einige Beispiele in der Soziologie, zum Beispiel das Blalock-Modell, wo die Verhaltensweisen von irgendeiner Gruppe oder einer Gesamtheit durch bestimmte Eigenschaften beeinflusst werden. Ein weiteres wären ökonometrische Gleichungen, wo Sie Wirtschaftssituationen, aber nicht nur diese, abbilden können. Und ein in letzter Zeit irgendwie ein bisschen populär sind die sogenannten neuronalen Netzwerke, die nach demselben Schema funktionieren. Ich zeige Ihnen, wie das ungefähr ausschauen sollte an einer kleinen Animation, die ich für Sie zusammengestellt habe. Sie sehen eine Variable x1, die immer auch quantitativ ist. Die Länge dieser Strecke soll ausdrücken, dass hier eine Quantität vorhanden ist, die aber auf der anderen Seite als x1 immer auch schon eine Qualität besitzt. Wenn Sie, weiß nicht, Hegel, Phänomenologie des Geistes lesen oder so, da werden Sie sehen, werden Sie dauernd mit Quantität und Qualität trainiert. Und es ist ganz wichtig, dass man auch sogar in den Naturwissenschaften nicht ohne Qualitäten auskommt und dass sogar die Mathematik eine qualitativ hoch angereicherte Wissenschaft ist, was man normalerweise vergisst, wenn man Mathematik studiert. Die einen sagen, Mathematik ist nur Zahlenschaufeln. Die anderen sagen, es ist nur Strukturwissen und der Hegel hat gesagt, das sind die Gesetze der Eins, was mir sehr schön vorkommt. Ich finde das sehr treffend. Und immer auch, wenn wir in der Physik und in der Mathematik sind, gibt es auch Fortschritte, die qualitative Umschläge bewirken. Ich gebe ein kleines Beispiel, das ist der sogenannte Differentialquotient. Der Differentialquotient war bis zum, ich glaube im 17. Jahrhundert, war er noch nicht wirklich bekannt. Und man hat dann immer mit dieser Aporie von früher leben müssen, von den Vorsokratikern, dass man sagen hat müssen, also wie ist das mit Achilles und der Schildkröte, immer wenn der Achilles ein Stück gegangen ist, ist die Schildkröte schon wieder ein Stück weiter und dann erreicht er sie nie. Sie wissen, das ist eine falsche Ansicht, die wir leicht widerlegen können, wenn Sie das praktisch ausprobieren. Aber theoretisch war das nicht aufgelöst und in Differenzenquotienten, wo man einfach die zwei Punkte, wo ein bestimmter Gegenstand sich befindet, immer näher und näher rücken lässt und die Zeitabschnitte, die dazwischen liegen, auch immer kleiner werden lässt und diesen Quotienten bildet, dann hat man die erste Ableitung, das war der große Durchbruch und damit ist aus qualitativer, würde ich sagen, Darstellung von Ruhe an verschiedenen Zeiten ist eine neue Qualität aufgetaucht, nämlich die Geschwindigkeit, die seither, ich würde sagen, das ganze Denken im naturwissenschaftlichen Bereich revolutioniert hat. Und da ist ein völliger qualitativer Umschlag passiert, auch in der Mathematik. Und nachdem ich ein Anhänger der Dialektik überhaupt bin, habe ich damit natürlich keine Probleme, aber meine Studenten, die schauen immer und sagen, wie ist denn das, dialektische Logik, wir lernen immer die mathematische Logik und da gibt es eben Widersprüche und das ist bei der Dialektik nicht so gut. Also diese Zusammenhänge kann man jetzt auch in einer bestimmten Sprache, in einem Medium abbilden, vergegenständlichen. Das ist die mathematische Schreibweise. Ich gebe hier ein Beispiel für eine Funktion, wo eine Variable y, die endogene Variable oder die abhängige Variable, das ist jetzt nur ganz vereinfacht, von zwei anderen abhängen soll. Und dieser Zusammenhang kann verschieden sein. Der kann zunächst, weil man sich viele Rechenarbeit sparen wollte und weil man nicht kompliziert denken wollte, linear sein. Das heißt, x und y, die Zusammenhänge liegen auf einer geraden Linie. Das wäre der einfachste Zusammenhang. Der zweite wäre dann nicht linear und es gibt Beispiele für alles. Und der dritte Zusammenhang, ich würde meinen, das ist eine Erweiterungsstufe, ist der stochastische Zusammenhang. Und dazu kommt noch, weil ja diese Dinge nicht gleichzeitig passieren, die sogenannten Verzögerungen zwischen Ursache und Wirkung, die sogenannten Delays. Und wenn man das zusammenhängt, wie auch in meinem Einleitungsbild mit diesem Veränderungszyklus, dann kommt man zur sogenannten Rückkopplung. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele für Rückkopplungen, wie sie von Professor Forrester am MIT besonders hervorgehoben worden sind, der eine eigene Lehre, nämlich die Systemdynamik, und das ist sozusagen auch gleichzeitig mein erster Block, mit dem ich Sie vertraut machen will, behandelt hat. Und der Professor Forrester, bei dem ich das Vergnügen hatte zu sein, am MIT, hat gemeint, dass alle Prozesse durch die Art der Rückkopplungsschleifen mehr oder weniger eindeutig in ihrem Verhalten charakterisiert werden könnten. Und er sagt, es gibt immer zwei Typen von Rückkopplungen. Die eine sieht man links, die positive Rückkopplung, die, wenn man sie zum Beispiel auf die Lohnpreisspirale anwendet, dazu führt, dass ein exponentielles Preiswachstum und Lohnwachstum auftritt, was man in der Empirie relativ gut verfolgen kann. In letzter Zeit trocknen leider die Löhne aus, die Preise gehen in die Höhe und da fragt man sich, was da ist. Vielleicht ist es nur ein Delay, der sich in zwei, drei Jahren wieder einpendeln wird. Und die Geschichte ist so, positive Rückkopplung sagt man deshalb, wenn Sie die Vorzeichen wie Ursache und Wirkung auf bilateraler Ebene miteinander wirken, wenn Sie die miteinander multiplizieren und nach der Vorzeichenregel auflösen, dann können Sie hier Plus mal Plus mal Plus mal Plus zu einem Plusergebnis kommen. Auf der anderen Seite sehen Sie dann die negative Rückkopplung, die heißt deswegen negativ, weil Sie die kleinen Vorzeichen miteinander, wenn Sie die multiplizieren, kommen Sie nicht zu einer positiven, sondern Plus mal Minus mal Plus zu einem negativen Zusammenhang. Und das heißt, dass zum Unterschied von einer exponentiellen Wachstumskurve in diesem Fall bei negativen Rückkopplungsprozessen zielsuchende Prozesse angeregt werden oder auch Schwingungen und immer nur dann natürlich, wenn Verzögerungen drinnen sind. Diese Verzögerungen machen dann aus, welche Frequenz die Schwingung hat. Das Beispiel, das hier gezeigt ist, wer erkennt das, ist was? Was in jedem normalerweise gut ausgestatteten westlichen Raum vorkommt. Was symbolisiert das? Zum Beispiel ein Gerät, das wahrscheinlich hier nicht. Das ist eine Klimaanlage oder ein Thermostat. Und die Zielsuche muss man sich so vorstellen, dass dieses System nach einer bestimmten eingestellten Temperatur dann den Ofen aufheizt oder die Kühlung einschaltet. Und auf diese Weise, wenn man das zu schnell macht, gibt es immer überschießende Geschichten und erst mit der Zeit pendelt sich das ein. Und auf diese Weise entstehen Schwingungen. Und diese zwei Elemente, hat Forrester wirklich gemeint, würden aufgrund der Gestalt, ohne dass man auf die quantitativen Zusammenhänge eingeht, würden das System eindeutig bestimmen. Und ich habe ihm leider das ausreden müssen und widerlegen müssen. Es war eine besondere Situation am MIT. Der Forrester sitzt in der Sloan School of Economics und vis-à-vis ist das Gebäude mit den Ökonomie-Nobelpreisträgern. Und er hat immer darauf gewartet, dass einer wird. Und die Ökonomie-Nobelpreisträger haben als Methode die Ökonometrie, wo man genau die quantitativen Zusammenhänge als Parameter schätzt und feststellt. Und er hat gesagt, es braucht er nicht und es genügen die Rückkopplungsprozesse alleine. Und ich habe ihm aber an einem Beispiel bewiesen, dass es ganz, ganz genau darauf ankommt, wie groß die quantitativen Abhängigkeiten sind, denn sonst funktionieren die Systeme nicht richtig. Und kann ich ein schönes Beispiel geben, was dort tatsächlich geschehen ist. Ich bin deshalb in die USA gefahren, weil das Gerücht in der Systemdynamikerwelt herumgegangen ist, dass der Forrester ein neues mathematisches Modell der amerikanischen Wirtschaft hat. Und das wollte ich sozusagen übernehmen und auf Österreich anwenden. die Methoden natürlich. Da habe ich ein Stipendium gekriegt, war ich drüben. Und nach ersten Monat, wo ich gefragt habe, Jay, was können wir denn tun, ich würde gerne das Modell sehen, hat er immer ausweichende Antworten gegeben, bis ich dann schließlich dahinter gekommen bin, dass das Modell nicht existierte. Und ich habe mich dann gefragt, warum. Und das hängt mit dem PhD-System zusammen in den USA, nämlich der Forrester und alle anderen Professoren, glaube ich, machen das auch so. Die verteilen einfach Teile von irgendeinem Gesamtsystem und lassen die getrennt analysieren. So hat ein PhD-Student ausgezeichnet und gescheit, und am MIT, Sie wissen ja, das ist ja eine Kaderschmiede für die besonderen Gescheiterten, hat nichts anderes gemacht, als die Landwirtschaft analysiert, die Inputs, die Outputs, die inneren Rückkopplungsschleifen, dann ist das Landwirtschaftsmodell fertig gewesen. Der nächste den Außenhandel, der zweite, der dritte den Staatssektor, der vierte, ich weiß nicht, das Steuersystem und das Subventionssystem und so weiter. Und dann haben sie probiert, diese Modelle, nachdem die alle in derselben Programmiersprache zusammen gestückelt worden sind, haben sie dann auf den Computer gegeben und wollten sie integrieren. Und was ist passiert? Das Ding ist explodiert und hat nicht gewünschte Ergebnisse gebracht. Explodiert heißt immer, es geht nämlich blitzartig nach plus unendlich oder nach minus unendlich. Und das war mir eine Lehre, aber gleichzeitig habe ich schlaflose Nächte gehabt, weil ich für Österreich sowas machen sollte. Sie sehen es dann noch, wie das ausgeschaut hat. Aber das nur vorläufig. Das waren die ersten Gruppen, kausale Schemata, die Inputs mit Outputs verknüpfen und die kreisförmige Strukturen bilden können in positiver und negativen Zusammenhängen. Das zweite aber, von dem man normalerweise relativ wenig hört, ich verdanke das einem DDR-Philosophen, der heißt Rainer Dielt, den habe ich jetzt vor einer Woche wieder gesehen, den gibt's noch, schon ein bisschen gealtert natürlich, wie ich auch. Der hat gemeint, nicht nur die Verhaltensgleichungen sind wichtig in den Zusammenhängen in Natur- und Sozialwissenschaften, sondern vor allem auch Bilanzgleichungen. Und ich möchte Ihnen zeigen, was das bedeutet und dass da auch schon wieder ein Haufen Dialektik drinnen ist. Die Bilanzgleichungen leben davon und basieren darauf, dass es irgendwelche Erhaltungssätze gibt, Conservation Laws. Und die findet man einerseits in Input-Output-Tafeln, in nationalen Volkseinkommensrechnungen und kann dann mit diesen Tafeln, hat man eine Abbildung der Wirklichkeit, die irgendwie theoriebasiert ist. Und zwar so theoriebasiert ist, dass auf der einen Seite bei diesen Bilanzgleichungen immer eine bestimmte Qualität in quantitativer Addition auftritt. Was Sie hier als Säule jetzt sehen, die sich zusammengestellt hat und formiert hat aus den Einzelteilen, ist nichts anderes als vier Teilstücke der gleichen Qualität mit unterschiedlicher Quantität, sodass sich eine definitorische Beziehung ergibt, nämlich L für links ist gleich L1 plus L2 plus L3 plus L4. Und auf diese Weise habe ich eine eigenartige Gleichung, die nur aus gleichen Qualitäten besteht, links und rechts, ja, wenn Sie so wollen. Und das ist eine definitorische Zuweisung, die aber dann, um zu einer Bilanzgleichung zu werden, was anderes braucht, nämlich ein Gegenüber, das aus den Rechtselementen besteht, die wieder definitorisch irgendwie zusammengefasst werden können. Aber jetzt kommt's, die Qualität dessen, was rechts steht und dessen, was links steht, ist unterschiedlich, und ich habe den von Förster ein bisschen paraphrasieren wollen, weil der immer so Sinnsprüche erfunden hat, und da habe ich gedacht, das kann ich auch, in der Dialektik ist ja das überhaupt kein Problem, und habe dann gesagt, nur das Ungleiche wird gleich. Er hat zum Beispiel gesagt, nur das, was wir nicht entscheiden können, können wir entscheiden, und ich sage also, nur das Ungleiche wird gleich, oder gleiche Quantitäten müssen aus ungleichen Qualitäten bestehen. Und das ist das Typische an der Bilanzgleichung, dass unterschiedliche Qualitäten in einer Ebene sehr abstrakt, quantitativ gleichgesetzt werden, und aus diesen Beziehungen kann man dann eine Variable ausrechnen, wann die Beziehung gilt. Ja, das heißt, man hat weniger notwendige Informationen, die man von der Datenbasis her braucht. Wenn ich R1 ausrechne, kann ich schreiben, R1 ist gleich, und dann kommt die ganze Summe der linken, weniger die Summe der sonstigen rechten Elemente, und damit habe ich meine Erklärung für R1, die immer gelten muss, weil es ein definitorischer Zusammenhang ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Physik, wo das wirklich angewendet ist. Das ist nicht nur blanke Spielerei, sondern wenn Sie zum Beispiel ein Pendel betrachten, und Sie haben das wahrscheinlich auch in der Mittelschule gelernt, dass das Pendel zwischen zwei Arten von Energie, die Sie natürlich nicht sehen können, aber nur in den Äußerungen sehen können, dass zwischen potenzieller und kinetischer Energie hin und her schwankt. Potenziell ist die Lage des Pendels in der Höhe und kinetisch ist die Geschwindigkeit, mit m V² halbe wird dann die kinetische Energie ausgedrückt. Und die Summe der beiden ist immer gleich und wenn man das einmal anstößt, dann bleibt diese Summe auch ewig gleich, aber die Bewegung des Pendels können angeregt werden. Und da braucht man dann irgendwo eine Verhaltensgleichung, die als Differentialgleichung ausgedrückt wird, aber gleichzeitig mit diesem Erhaltungssatz. So. Das war die Bilanzgleichung. Dann gibt es einen speziellen Fall der Bilanzgleichung, die vor allem dann, wenn man in die Zeit geht, wichtig ist. Und das ist die sogenannte dynamische Bilanzgleichung. Und diese dynamische Bilanzgleichung geht davon aus, dass die Seiten mit den unterschiedlichen Qualitäten auf der linken und rechten Seite nur eine einzige unterschiedliche Qualität haben, das ist die Position dieser Variablen in der Zeit. Ich habe jetzt ein x zum Zeitpunkt t. Dieses x zum Zeitpunkt t wird aus irgendeinem Grund vergrößert oder verkleinert über ein Delta x zwischen t und t plus 1, oder es kann t plus Delta t sein. Wir formulieren eine, Delta t, da habe ich einen kleinen Fehler, sollte t plus Delta t da oben stehen, so wie es auch unten steht. Und dann wird aus diesem Zusammenhang wird zu einer neuen Zeit in der Zukunft wird eine Veränderung quantitativer Art, aber der qualitative Unterschied ist eben die Verortung in der Zeit von xt und xt plus Delta t. Und diese Möglichkeit kann man dann so verwenden, dass man zum Beispiel Lagerhaltungsgleichungen in der Betriebswirtschaft nimmt, das Lager zu Jetzt-Zeitpunkt ist gleich Lagerbestand zur Vorperiode plus Lagerveränderungen netto, oder Bevölkerungsbilanz, wie das die Demografen verwenden, Bevölkerung von 1990 plus Veränderungen zwischen 90 und 91, Geburten, weniger Tote, weniger Einwanderer, minus Auswanderer, gibt die Bevölkerung zum Zeitpunkt um 1991. So. Bei der Kapitalakkumulation in der volkswirtschaftlichen Ebene haben Sie dasselbe Schema. Kapital zu Beginn des Jahres, Kapitalbestand zum Beispiel in einer Firma oder auf der volkswirtschaftlichen Ebene, ist nichts anderes als Kapitalbestand am Ende plus Nettoinvestitionen, Nettoveränderungen. Und dieses Muster hat auch der Forrester dann übernommen und hat gemeint, auf dieser Basis kann man wunderschön dynamische Gleichungen diskret rechnen, indem man kleine Zeitstücke verwendet und immer ein Stückchen in die Zukunft geht aufgrund dieser dynamischen Bilanzgleichung. Wir werden auf das wieder zurückkommen. Und das waren meiner Meinung nach die wichtigsten zwei, drei Grundelemente, die mehr oder weniger unsere gesamte quantitative Simulation dominieren und strukturieren. So einfach ist es. Ich zeige Ihnen Beispiele. Ja, und mit dieser dynamischen Bilanzgleichung erschließt sich dann die Welt der Bewegung, der Veränderung, der Physik, in der Chemie, wie auch immer. Und wenn man die Welt in zwei Teile teilt, einerseits in Bestandsgrößen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt existieren, wie in diesem Fall x zum Zeitpunkt t, und dann die Veränderung, die in einem bestimmten Zeitraum passiert, nämlich im Zeitraum Delta t, wenn man mit diesen beiden Elementen in die Welt schaut, zerfällt die Welt in Bestandsgrößen und Flussgrößen und auf diese Weise kann man die ganze Dynamik der gewöhnlichen Differentialgleichungen leicht nachbilden. So, ich zeige Ihnen Beispiele. Und zwar gibt es in den Sozialwissenschaften gibt es jetzt speziell auf die Ökonomie angewendet, gibt es zwei Typen von Modellen, die sich sehr schön in diesem von mir vorgetragenen Schema verorten lassen. Die ökonometrischen Modelle, die bestehen immer auch irgendwie aus Bilanzgleichungen und aus Verhaltensgleichungen mit Verzögerungen. Sie sehen, dass die drei Pfeile, die da von links nach rechts mehr oder weniger schräg durchgehen, mit oder ohne Verzögerung, wären ökonometrische Modelle. Und die Input-Output-Modelle haben eine Grundstruktur, die vor allem auf der Basis von Bilanzgleichungen funktioniert. Und alles ist immer wieder auf dem System der Vereinten Nationen, der Volkseinkommensrechnung beruhend. Und damit Sie da ein bisschen mehr Einblick kriegen, möchte ich Sie in diese Realität einführen. Nun, vom philosophischen Standpunkt aus ist die Wirtschaft natürlich was sehr Komplexes. Und ich habe da einen Anherrn, der so wie ich mit meinem zweiten Vornamen geheißen hat, Karl nämlich, dass man nämlich, wenn man in die Welt hineinschaut, dann sollen wir in die Welt nicht so zufrieden sein, dass wir sehen, wenn wir einen Sonnenuntergang sehen, dass wir dann ergriffen sind, das ist sehr schön, und wenn wir die Börsenkurse sind, dass wir vielleicht weniger ergriffen sind in der letzten Zeit und uns schrecken, aber alle diese blanke Unmittelbarkeit ist vielleicht nicht die beste Annäherung an die Wirklichkeit, denn wissenschaftliches Vorgehen würde bedeuten, dass man von all den unwichtigen Dingen abstrahiert und diese Schlenker des Zufalls weglässt, bis einem dann manchmal auch wirklich als Gespenst die wahre Realität erscheint. Und dieses Erscheinen der wahren Realität ist jetzt nicht ein Ding an sich, sondern ist eine durch Abstraktion erzeugte Konstruktion, die aber mit der Realität hoffentlich irgendwas zu tun hat. Und so hat der Marx gemeint, sollte man in die Realität hineinschauen und sollte sozusagen zunächst einmal von der wirtschaftlichen Entwicklung alles wegnehmen, was nur irgendwie nach Gesellschaft oder nach Menschen riecht. Und als erstes schauen wir uns nur an die Welt der Dinge. Und das wären die physikalischen, chemischen Zusammenhänge. Wir können sehen, dass irgendwelche so und so viele Tonnen Kreide werden verkauft gegen irgendwelche Computer und so weiter oder getauscht gegen Geld, wie auch immer. Aber das Geld hat auch nur in diesem Fall physischen Bestand. Das ist die Grundlage. Und so könnte man an die Welt hineingehen. Das ist die Welt der Gebrauchswerte, wo gleichzeitig, und so ist die Hypothese, weil wir von den gesellschaftlichen Verflechtungen und Zusammenhängen völlig abstrahieren, eine kollektive Produktion und Aneignung vorliegen würde. Wie wenn wir eine große Familie wären auf der ganzen Welt, wo aber die Dinge eben nur das sind, was sie sind, nämlich für den wechselseitigen Gebrauch wechselseitig erzeugte Zuwendungen. Das ist ja die Idee, dass die Dinge, die jetzt als Waren auf den Markt kommen, eigentlich nichts anderes sind als Aktivitäten, Ergebnisse von Aktivitäten der Menschen, die aufeinander bezogen produzieren. Nächster Schritt wäre aber schon, wir sind jetzt schon auf einer Ebene, wo Geld langsam kommt und wo die Leute arbeitsteilig produzieren und der eine vom anderen isoliert ist, die sogenannte kleine Warenproduktion als logisches Konstrukt, wo aber immer noch der Kapitalismus weit weg ist. Aber was da passiert ist, dass die Waren schon in irgendeiner Form als Produkte menschlicher Arbeit honoriert werden und daher auch entsprechende Preise haben. Und damit wären Güter und Dienste marktförmig. Noch nicht Kapitalismus. Der nächste Schritt wäre, dass wir sagen, es gibt Unternehmungen, die miteinander konkurrenzieren, die schon fixes Kapital angehäuft haben. Und da taucht ein neues Element am Markt auf, nämlich die Arbeit. Die Arbeit wird vermarktbar und wird für die Kapitalisten quasi instrumentierbar. Und es ist möglich, dass die Kapitalisten aufgrund der Lohnarbeiter, nachdem sie über das Produkt verfügen, einen Gewinn machen können, den sie dann wieder reinvestieren oder für Luxuskonsum ausgeben. Und da sind wir schon ein Stückchen weiter, aber immer noch nicht bei der Wirklichkeit, die wir jetzt vor uns haben. Wir müssen dazugeben, dass es auch eine globalisierte Wirtschaft gibt und das internationale Finanzkapital. Und was jetzt und auch schon früher eigentlich eine Ware war oder am Markt gehandelt wurde, war Geld über Kredite. Dann werden die Teile der Unternehmen selber zur Ware. Das wird dann über Aktien gekauft und verkauft. Und die Finanzmärkte tun ein Übriges dazu, dass sich das ganze System weltweit und rasch ausdehnen kann, ohne dass ich das jetzt qualifiziere. Und dann kommt noch dazu als nächstes ein Element, das sich erst in den letzten 20 Jahren herausgebildet hat. Das wäre der Aspekt der Informationsgesellschaft. Sie sehen, was da unten steht, ist quasi eine Marktförmigkeit, eine zunehmende Marktförmigkeit von immer mehr Bereichen menschlicher Aktivitäten. Ja. Was am Anfang gar nichts marktförmig, werden dann die Produkte, die man erzeugt, und die Dienste werden über den Markt gehandelt, dann kommt Grund und Boden natürlich noch dazu, Geld und Kredit, Arbeit, und über Arbeit hat besonders Karl Polanyi in seinem Buch The Great Transformation, wo er auf die Spinhamland-Gesetze 1794 verweist, die ersten 50 Jahre des 19. Jahrhunderts beschrieben, von 1800 bis 1850. die dazu geführt haben, nach Einführung eines Kombinationslohns, würde ich sagen, der jetzt wieder wesentlich diskutiert wird. Der Herr Fülsack sitzt ja da, der sich mit diesen Fragestellungen intensiv auseinandersetzt. Nur war der Kombinationslohn in der englischen Variante, um die Bauern, die Landarbeiter am Land zu halten und nicht in die Städte marschieren zu lassen, war leider nicht von Erfolg gekrönt. Wenn Sie Charles Dickens gelesen haben, dann wissen Sie, welche Armut in den Waisenhäusern geherrscht hat, sodass sogar, ich glaube, die Regierungskommission in England hat über die Arbeiter geredet als eine Rasse, eine andere, mit der man eigentlich nichts mehr machen kann und die, wenn man sie nicht ein bisschen füttert, aussterben wird. Und das ist natürlich für das Gesamtsystem nicht so gut. Was er beschrieben hat, war, dass durch diese Übergangszeit auf der Basis der Spinheimland-Gesetze die ganze ökonomische Lage katastrophal geworden ist, die Produktivität in der Landwirtschaft ist zurückgegangen und letztlich blieb nur noch ein einziges Heilmittel und das war der freie Arbeitsmarkt für die Arbeit und damit, sagt er, ist aus einer kapitalistischen Wirtschaft erstmalig in der Welt eine kapitalistische Gesellschaft entstanden und die ist dann bahnbrechend für alle weiteren Prozesse geworden und wir sitzen mitten in dieser drin. Da würde ich sagen, was passiert ist, ist, die Arbeit, die früher irgendwie feudal noch gebunden war oder durch Herkommen und Tradition, ist zum migrierenden Faktor geworden und in der Globalisierung wird es noch einmal auf eine neue Ebene gehoben. Was ich jetzt meine mit der Informationsgesellschaft, hier passiert eine neue Ausweitung der Marktförmigkeit meiner Meinung nach und das ist durch ein ganz gefinkeltes System von Zusammenspiel von Technik und Recht, dass Produkte menschlicher Kultur, die digitalisierbar sind, marktförmig werden und zwar im großen Umfang. Sowas hat es schon gegeben bei Patenten, bei Büchern, bei Schallplatten, aber was jetzt passiert über das Internet in einem weltweiten Markt, das ist neu. Und das Interessante ist außerdem, hat früher die Wirtschaft mehr oder weniger Knappheit verwaltet, und so heißt auch die Definition der Wirtschaft, ich weiß nicht, die optimale Allokation knapper Ressourcen, das ist Definition für Ökonomie, so steht jetzt zum ersten Mal, ich würde sagen, in der Menschheitsgeschichte der Überfluss ins Haus und zu bewältigen. Und unsere Gesellschaft bewältigt es, indem sie möglicherweise sehr billige oder freie Produkte, Informationspakete, DVD-Aufnahmen, Videoaufnahmen, iPod-Musik durch ein raffiniertes System zunächst vergegenständlicht auf einem Träger und damit reiht man es in den stofflichen Bereich der Güter ein. Und das Zweite ist, durch einen Rechtstrick macht man aus diesen möglichst, also eigentlich normalerweise anonymen Beliebigkeit beinhaltenden Dingen, die man beliebig vervielfältigen und verschicken könnte, macht man dann nichts anderes als individuelle Güter, wenn man so will, mit einer Lizenznummer und mit Kopierverbot. Und auf diese Weise wird, genauso wie früher die wahre Arbeitskraft, aus der Arbeitskraft die wahre Arbeitskraft geworden ist, wird aus der Heimproduktion, wo wir miteinander reden und nichts zahlen müssen, werden Waren, die alle Eigenschaften haben wie Waren, die Anlegemöglichkeiten natürlich und industrielle Erzeugung erlauben, die weltweit verkauft werden können, die aber dann nur für diejenigen zur Verfügung stehen, die sich das leisten können. Und insofern meine ich, ist eine zweite große Transformation im Gang, die große Teile der menschlichen Kultur marktförmig macht, was bisher ungesehen war. Und der zweite Zweig in der Informationsgesellschaft möchte ich auch noch erwähnen, der lässt die Warenförmigkeit im Sinn von Vergegenständlichung und Verstofflichung außen vor, aber trotzdem wird Marktförmigkeit getan und das ist die Mobilkommunikation. Wenn Sie sehen, dass früher die Leute einfach miteinander normal geredet haben und nichts dafür gezahlt haben, wenn sie von A nach B geredet haben, so zahlen sie jetzt dauernd und viele Jugendliche, wir haben Studien gemacht an der Technik, die fallen in die Verschuldungsfalle, weil das so viel kostet, weil die Leute immer miteinander reden. Jetzt ist eh das SMS ist dann der Ausweg und so weiter. Aber was ich meine ist, weite Teile des menschlichen Sprechens, der menschliche Sprechakt wird quasi marktförmig, wobei ich nicht sagen soll und will, dass das jetzt total negativ oder positiv ist, sondern es hat beide Seiten. Ich kann nicht sagen, das ist ganz schlecht oder ich kann nicht sagen, es ist ganz gut. Wie hätten Sie sonst mit Ihren Familienangehörigen, wenn Sie auf Urlaub sind, überhaupt reden können? Beliebig außerhalb jeder bisherigen Fixtelefonnetze. Gut. Aber der Unterschied ist eben, was jetzt verwaltet wird, ist Überfluss in einer eigenartigen Weise. Und Marx hätte dazu wahrscheinlich gesagt, die Produktivkräfte entwickeln sich über die Zwangsjacke des Kapitalismus hinaus, weil der Kapitalismus auf Knappheit quasi angelegt ist. Und auf diese Weise gibt es sozusagen die ersten Löcher als Vorboten im System, was mir natürlich freut, aber vielleicht ist es eine Fehleinschätzung, ich weiß ja nicht. So, dann haben wir digitale Märkte und dann sind wir ungefähr dort, wo der gegenwärtige Kapitalismus ansetzt. Und was ich machen kann mit Simulationsmodellen, mache ich gern. Ich komme ungefähr mit meinen Modellen, komme ich bis einschließlich, von unten nach oben bis einschließlich dieses gelben Feldes und darüber hinaus habe ich keine Ahnung. Und ich versuche natürlich die Kollegen und Kolleginnen auszuquetschen. Wir haben gerade jetzt eine Diskussion mit dem Raimund Dietz, der mit dem Binswanger am nächsten Freitag auftreten wird. Und der ist ein Geldexperte, weil er das endlich verstehen möchte. Also wenn Sie mir da helfen können, wäre ich wirklich sehr froh. Ich würde gerne auf dem Computer alle diese Stufen sozusagen zusammenfassen, dass am Schluss zwar wieder die Wirtschaft, so wie sie ist, rauskommt, aber diesmal mit einem unglaublichen weiteren Prozess des Verständnisses ausgerüstet. Nicht mehr blanke Unmittelbarkeit, wie schön ist diese Welt, wie großartig ist das neoliberale Paradies, nicht das, sondern dass man fragt, woher kommt denn dann dieser ganze Zusammenhang und in dem wir uns entwickeln. So, da sind wir auf der Ebene der Marktpreise. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, das ist ein bisschen beckmesserisch, aber ich zeige Ihnen ein bisschen, wie die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung funktioniert, was vielleicht für Sie als Philosophinnen und Philosophen nicht so wichtig ist, aber wenn Sie irgendwie Ihr Brot früher oder später verdienen müssen, ist das vielleicht auch ganz interessant. Hier zeige ich Ihnen nur eine Anwendung der Bilanzgleichungsrelation, die ziemlich intelligent ist und die mich sehr beeindruckt hat, aber normalerweise habe ich den Eindruck, man lernt das nicht in dieser Form. Aber ich zeige Ihnen. Also es geht darum, dass wir von einer Wirtschaft reden, die der erweiterten Reproduktion unterliegt. Das heißt, am Ende eines Jahres liegt mehr in den Scheunen als am Anfang. Eine sogenannte einfache Reproduktion liegt vor, wenn am Ende des Jahres das Gleiche in der Scheune liegt wie zu Beginn des Jahres. Das heißt, da hat sich nichts mehr verändert in Bezug auf Wachstum oder Schrumpfen. Und hier liegt erweiterte Reproduktion vor. Und Sie könnten sich jetzt vorstellen, dass dieser Teil hier da unten, dass das nichts anderes ist als die Firma Österreich. Dort sind alle Betriebe drinnen und die Betriebe brauchen aber irgendwie Inputs und die haben drei Inputs, das sind die oberen drei. Sie brauchen einerseits Kapital an Maschinenbauten und Ausrüstungen, dann braucht man irgendwelche Zwischenprodukte, intermediäre Lieferungen, das sind die Zahnräder, die eingebaut werden oder die Schrauben und vielleicht auch die Energie. Und dann braucht es natürlich ganz eine wichtige Komponente, die mit den Menschen zusammenhängt und das ist die Arbeitskraft. Und aus dieser Kombination mit den Maschinen werden dann aus der großen Fabrik unten drei Arten von Gütern, Sie können natürlich mehr darunter unterscheiden, wenn Sie wollen, aber drei Arten von Gütern erzeugt. Einerseits Kapitalinvestitionen, ganz links, wieder intermediäre Güter und Konsumgüter. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier zwei drei Rückkopplungsschleifen. Und diese Rückkopplungsschleifen werden wir dann später noch behandeln. Aber es ist interessant, dass man sieht, die eine Rückkopplungsschleife ganz links, politisch völlig politisch unkorrekt abgebildet, ganz links, die Kapitalakkumulationsschleife und ganz rechts die Reproduktion der Arbeitskraftschleife. Und diese beiden Schleifen wirken, und da gebe ich dem Vorrester mit seiner Dominanz von Rückkopplungsschleifen durchaus recht, wirken in zweierlei Hinsicht und bestimmen unser Gesamtsystem. Und wir werden uns das dann noch genauer anschauen. Sie können jetzt schon überlegen, welche Folgen diese zwei Rückkopplungskreise, wenn man alles andere als unwichtig weglässt, was das bedeutet. So, jetzt kommt wieder das Beckmesserische, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Aber Sie werden sehen, es ist irgendwie ganz lustig. Ich habe das immer sehr schön gefunden, wenn man das so darstellt. Es geht darum, dass die Menschen in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einen Stoffwechsel mit der Natur treten. Das ist das ganz Wichtige. Und wie kann man das aber vielleicht messen? Und da gab es im Laufe der ökonomischen Entwicklung gab's Vorstellungen, die sich dann verfestigt haben und die in einem Schema der Vereinten Nationen von Richard Stone hineingegossen wurden. Das war so ungefähr in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und dieser Richard Stone hat ein Schema geprägt, das jetzt wirklich in allen Ländern, vielleicht in fast allen, ich weiß nicht, ob in Nordkorea, ob es schon gibt, aber in den meisten Ländern der Erde vorgenommen wird, wie man den Stoffwechsel mit der Natur charakterisiert. Und da sehen Sie einmal die Möglichkeit des Grundschemas, dass Sie sagen, es gibt Vorleistungen, die schrauben die Energie, Sie wissen, irgendwelche Hilfsleistungen, die Sie in das System hineinführen. Dann gibt es die Endnachfrage, dieses Rechteck in der Mitte. Und die Endnachfrage ist das, was normalerweise von uns verbraucht wird. Und dann gibt es noch einen Quadranten, über den werden wir dann noch reden, das ist die sogenannte Wertschöpfung. Und dann gibt es eine Größe, das ist nichts anderes, der Gesamtumsatz über den Markt, das ist die sogenannte Bruttoproduktion, die ergibt sich, und das werden wir auch noch sehen, genau aus der Summe der einzelnen Vorleistungen und der Endnachfrage. Und jetzt kommt die Animation. In die Volkswirtschaft kann man unter drei verschiedenen Gesichtspunkten hineinschauen, sicher unter mehr, aber ich erzähle Ihnen drei. Das eine ist, wie wird der Reichtum geschaffen? Das ist die sogenannte Entstehungsseite. Sie sehen, dass es darauf ankommt, mit welcher Perspektive Sie hineinschauen, wie Sie die Welt quasi rekonstruieren. Das ist wirklich eine Konstruktion, die aber bestimmten Interessen dient und in diesem Fall den Produzenten, den großen Unternehmungen, die für die Entstehung des Reichtums in der Volkswirtschaft sich verantwortlich fühlen. Und das schaut so aus, dass man die Wertschöpfung dann unterteilt, vertikal. Sie müssen sich vorstellen, das sind lauter Schemata mit vielen Zahlen drinnen, die in bestimmter Weise angeordnet sind. Und das ist gleichzeitig das Geniale, dass Sie nämlich auf der disaggregierten Ebene, auf der Branchenebene, Sektoren N1, N2, N3, Informationen kriegen und gleichzeitig auch das Gesamtbild vor sich haben. Und das ist immer sehr gut, wenn Sie quasi zwischen den Perspektiven wechseln können. Gut, damit haben Sie die Wertschöpfung und die Summe der Wertschöpfung ist im Wesentlichen nichts anderes als das Bruttoinlandsprodukt oder vielleicht besser das Nettoinlandsprodukt. Und das wäre die erste Sicht. Die zweite Sicht ist jetzt nicht von der Produktion her gesehen, sondern von der Verwendung des Outputs. Da geht es darum, wie ist denn die Endnachfrage zusammengesetzt und das füllt sich jetzt mit Informationen aus privatem Konsum, aus öffentlichem Konsum, das sind die üblichen Kategorien, die Sie in den Statistiken finden, Investitionen, Brutto, Netto, Lagerveränderungen und so weiter, Exporte, weniger Importe, die Importe muss man immer sozusagen saldieren, weil sie ja Transfers ins Ausland bedeuten. Und damit habe ich jetzt die Endnachfrage und das Interessante ist, und da sehen Sie gleich die Wirkung von Bilanzgleichungen, wenn nämlich alles, was erzeugt wird, gleichzeitig verwendet wird, dann kann man normalerweise nicht mehr verwenden, als man erzeugt, außer man hat irgendwo ein Defizit und daher ist die Summe aller Wertschöpfungen gleich dem Bruttoinlandsprodukt, nur unter, also und cum grano salis, die Lehrbücher sagen irgendwas anderes, aber im Wesentlichen passt es schon. Und das ist gleich der verwendeten Endnachfrage, damit habe ich eine Bilanzgleichung zwischen Entstehungsrechnung und Verwendungsrechnung, aber damit noch nicht genug. Für manche Leute, die wenig Geld haben, ist auch die Verteilungsrechnung wichtig. Das heißt, die Frage ist, wie wird die Wertschöpfung jetzt horizontal aufgeteilt? Und zwar in Löhne, in unverteilte Gewinne, in die Einkommen der Selbstständigen, indirekte Steuern minus Subventionen und jetzt sind die Abschreibungen da, die normalerweise das Brutto ausmachen und die nicht unbedingt ganz korrekt abgebildet sind, weil dann noch irgendwie der Saldo der Kapitalabflüsse und Hereinflüsse mit dazu hineingenommen werden müsste. Aber Sie sehen, wir können eine weitere Bilanz aufmachen, nämlich ob wir jetzt die Wertschöpfung horizontal anschauen oder ob wir die Wertschöpfung senkrecht zerteilen in zugefügte Produktionsleistungen auf der Ebene der Branchen, das ist immer das Gleiche. Und damit haben wir jetzt eigentlich drei Größen, die alle miteinander gleich sind. Da können wir uns zwei Größen ausrechnen, ohne dass wir über die anderen Bescheid wissen. So, nächster Punkt. Im Input-Output-Schema wird dieses Tableau vervollständigt und dieses Input-Output-Schema wird uns dann noch beschäftigen. Und zwar ist die Frage, nachdem die einzelnen Branchen ja von den anderen was brauchen und auch die Endnachfrage nach Konsumgütern aus verschiedenen Branchen kommt, kann man die Vorleistungen unterteilen und kann sie in so einem Raster anschreiben. Und auf diese Weise kann ich dann die Verflechtung der Wirtschaft abbilden. Und jetzt kommt noch einmal das Schema der Bilanzgleichung herein. Alles, was zeilenweise addiert die Bruttoproduktion ergibt für jede Branche, muss natürlich, damit die Branche nicht ins Defizit fährt, muss natürlich auch spaltenweise bei den gesamten Kosten und Aufwendungen, die die Branche hat, gleich sein. Und da ist die Bruttoproduktion nach rechts, die Summe über die Zeilen ist gleich der Summe über die Spalten für jedes einzelne Element. Das sind nicht alle Einzelnen sind gleich miteinander, sondern immer der erste ist gleich mit dem ersten rechts oben und so weiter. Und damit haben Sie eine weitere Bilanzgleichung, die man ausnützen kann und die man auch ausnützt bei den Simulationsmodellen. So, jetzt kommen wir zu Beispielen. Erstes Beispiel ist die Forrester-Methode, sogenannte Systemdynamik, wo ich jetzt wieder zurückgehe auf die dynamische Bilanzgleichung. Und hier sehen Sie nichts anderes als ein Bild der dynamischen Bilanzgleichung in Symbolen ausgedrückt, die am Computer abbildbar sind oder die man am Computer verwenden kann. Die Metaphern, die hier verwendet werden, sollen augenscheinlich sein. In der Mitte ist die Badewanne. Und die Badewanne hat Zuflüsse. In der Badewanne steht normalerweise die Flüssigkeit in einer bestimmten Höhe. Und das wäre ein Stock, eine Bestandsgröße. Und die hat Zuflüsse von links, Inflows. Und das ist natürlich eine Größe, die nur über einen Zeitraum definiert ist. So und so viele Hektoliter pro Zeiteinheit. Und einen Abfluss nach rechts. Und aus diesen zwei Elementen besteht eigentlich die ganze Dynamik und die gesamte Differentialrechnung, die Sie in der Physik, in der Chemie oder sonst irgendwo verwenden. Forrester hat noch zwei weitere Zusatzelemente erfunden. Das ist der kausale Pfeil, Sie sehen den dreimal hier auftreten, wo irgendeine Variable auf eine andere wirkt, aber nicht unbedingt über die Flüsse, die selbst dem Bestand angehören. Also die kausale Ebene würde zum Beispiel, wenn das die Geburten, links wären der Zufluss, wären die Geburten, rechts wären vielleicht die Toten, es gibt keine Migration, angenommen, und in der Mitte ist dann die Bevölkerungszahl. Dann fließen quasi Personen hinein und hinaus, aber die Zahl, wie viel jetzt an Geburten pro Jahr auftreten, werden über ein kausales Schema beeinflusst von allem Möglichen, von der Lebensqualität, von, ich weiß nicht, vom Klima, das in einem Land herrscht, vom Lebensstandard und so weiter. Und das geht über die Kausalpfeile. Nicht aber die tatsächlichen Veränderungen von Beständen. Die gehen über diese Zufluss- und Abflusslinien. So, und jetzt zeige ich Ihnen, ich hoffe es klappt, das ist immer der Moment der Wahrheit, ich zeige Ihnen das, wie das in letzterer Zeit auf der technischen Ebene wiedergegeben wird und realisiert wird. Und da zeige ich Ihnen, wie das schnell geht. Wir brauchen eine Bestandsgröße, zack, das Kapital, zack. Wir haben Bruttoinvestitionen, die hineinfließen, zack, so, Bruttoinvestitionen. Und wir haben Abschreibungen, weil ja jedes Jahr die Maschinen kaputt werden, das heißt Abschreibungen. Und dann kann ich sagen, weiß nicht, die Abschreibungen sind immer 11%. Da sage ich, naja, lassen wir sie vom Kapital abhängen mit einem bestimmten Prozentsatz. Da schalte ich hier um und jetzt werden Sie sehen, das Modell zeigt mir Fragezeichen. Das ist die unvollendete Version. Und da muss ich fürs Kapital muss ich einen Anfangswert setzen, sonst weiß die Maschine nicht, wo sie anfangen soll. Und dann muss ich für den Zusammenhang zwischen Kapital und Abschreibungen, weiß nicht, 11% setzen. Dann verschwinden die Fragezeichen. Na, weiß nicht. Irgendwie habe ich noch was vergessen. Ja, das muss ich erst multiplizieren. Ich muss sagen, Kapital mal 11%. Sie sehen, die Fehler macht man leicht. Und dann könnte ich sagen, die Bruttoinvestitionen sind 100 Einheiten in der Zeit. Und schon sind keine Fragezeichen mehr da. Und wenn ich jetzt, Sie sehen, es gibt hier eine Rückkopplung, ja? Jetzt frage ich Sie, ist das eine positive oder eine negative Rückkopplungsschleife? Wenn die Abschreibungen größer werden, wird der Kapitalbestand größer oder kleiner? Das heißt, die Aussonderung von hinigem Kapital wird kleiner. Richtig, wenn der Kapitalbestand größer wird, werden dann die Abschreibungen größer oder kleiner? Größer. Das heißt, wir haben welche Rückkopplung? Wir haben einmal ein negatives Vorzeichen, einmal ein positives, das heißt, wir haben eine negative Rückkopplung. So, jetzt schauen wir uns an, da gibt es natürlich jetzt Hilfen, dass man eine Grafik machen kann. So, zack. Ich möchte Ihnen das ganz praktisch einfach zeigen. So. Und los. Und jetzt sage ich ran. Und jetzt wird man sehen, was die Wirtschaft tut. Die schrumpft, weil die Abschreibungen in diesem Fall durch die Bank größer sind. 11% von 1000 sind nämlich 1100 und ich habe Nettoinvestitionen, Bruttoinvestitionen von 100 hineingegeben. Natürlich schrumpft es dann. Sie sehen, das ist so eine typische, ein typischer Effekt der Rückkopplungsschleifen. So, nur damit Sie sehen, wie das geht. Und aus dem kann man jetzt alles Mögliche bauen, ganze Dome wie in der Gotik und kann diese Zusammenhänge abbilden. Und ich zeige Ihnen jetzt, noch auf der Ebene der üblichen Mainstream-Ökonomie, wie die Leute in die Welt hineinschauen. Und die sehen das jetzt nicht so ausführlich disaggregiert, wie wir zuerst die Volkseinkommensrechnung dargestellt haben, sondern die sagen, die gesamte Produktion sei in der Produktion Y vereinigt und die könnte man in irgendeiner Weise messen, sei es in Tonnen oder in Milliarden Euro. Und die hängt ab von, und das ist die Formel da oben, das ist ein bisschen Mathematik, von der Zahl der Arbeitskräfte L und vom eingesetzten Kapital. Und das ist neoklassische Theorie, die jetzt überall immer noch in den USA in den Lehrbüchern Samuelsen und so weiter gelehrt wird. Und da sehen Sie, das ist eine Verhaltensgleichung, wenn Sie wollen, wo Arbeit und Kapital hineingeht und das Produkt quantitativ quasi erzeugt. Und dann gibt es aber die Zeitdimension, nämlich die kommt hinein über die Investitionen. Und die Investitionen sind ja nichts anderes als die Veränderung des Kapitalbestandes in einer Zeiteinheit oder die erste Ableitung des Kapitalbestandes nach der Zeit. Und die sind nach der Grenznutzentheorie, die ihre fröhlichen Urstände feiert, immer ein Anteil an dem, was den Unternehmen für ihren Kapitaleinsatz zukommt. Und das ist einfach ein Anteil am Sozialprodukt. 1 minus Beta mal Y und der Konsum ist das Komplementäre von dem Gesamten, was gegessen wird. Und jetzt zeige ich Ihnen, zack, wie das in Stella ausschaut. Ich hoffe, das geht. Gut. Da sehen Sie jetzt ein etwas ausführliches ökonomisches Modell, das diese zwei Rückkopplungsschleifen kennt. Ja, auf der einen Seite wird aus dem Sozialprodukt alles für den Konsum verwendet und ein anderer Teil, das kriegen die Kapitalisten. Und da gibt es zwei Rückkopplungsschleifen, die quasi die Katze in den Schwanz beißen und mit folgenden schwerwiegenden Ergebnissen. Sie sehen hier den Ran und dass das wirklich stimmt, zeige ich Ihnen, indem ich noch einmal da drauf drücke und sage Ran, zack, und Sie sehen jetzt, wie das kommt. Und wenn Sie jetzt schauen, welche Kurven Sie sehen, sehen Sie links die, die am stärksten wächst, das ist die Kapitalkurve. Und dann sehen Sie das BIP, das ist die unten rechts, nach rechts geht, und das ist das BIP und gleichzeitig auch der Konsum, nur mit anderer Skala. Sie können links sehen, dass da andere Skalen drauf sind. Und was das bedeutet, heißt, dass in einer solchen Struktur, wo Kapital akkumuliert wird, das Kapital insgesamt schneller wächst als der Konsum. Der Konsum rotiert immer auf der Stelle und nimmt die Brosamen des technischen Fortschritts, kriegt immer billigere Laptops, die dann schneller hin werden, während das Kapital akkumuliert. Und wenn man annimmt, das ist jetzt für gleiche Anzahlen von Leuten, so würde die Konzentration des Reichtums über diesen Kapitalakkumulationsloop immer mehr wachsen, Krisen weg. Aber deswegen gibt es ja dann die schönen Kriege, die das Kapital wieder auf einen niedrigeren Grund geben und dann kann das wieder von vorn wachsen. Und auf der anderen Seite gibt es eine nicht akkumulative Rückkopplung, die Reproduktion der Arbeitskraft über Konsumgüter bedeutet. Sie sehen, auch in der bürgerlichen Ökonomie, würde ich sagen, ist die Sprengkraft von zwei Rückkopplungsschleifen durchaus sichtbar, ohne dass ich da jetzt irgendwie in vielleicht revolutionäre Überlegungen hineinsteigen brauche. Und da sehen Sie eben, es ist ganz lustig, wenn man mit Rückkopplungen operiert. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wie das dann lustig ausschauen kann. Das ist aus der eigenen, das vorher war natürlich auch aus der eigenen Werkstatt, aber das ist aus der Werkstatt aus dem Jahr. Sie hören das Geräusch, wer erkennt es? Der Macintosh. So, und jetzt können wir uns anschauen, ein Modell, das meine Sekretärin und ich gemeinsam gemacht haben. Das Passwort, wie man das Modell knacken kann, das kommt, ist ihr Vorname, daher verrate ich nicht, wie sie heißt. Das ist ein Modell, das die österreichische Wirtschaft abbilden soll. Der Herr Bruckmann, der früher an dieser Universität gelehrt hat, jetzt schon in Pension ist, hat den Namen als erster hergegeben. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwie ein Symbol für das Steuerrad der Wirtschaft. Sie sehen das Macho-Image. Und jetzt, Sie müssen wieder nachdenken, kritisch, welche Modellstrukturen da auftauchen. Und am Steuerrad der Wirtschaft ist natürlich der große Steuermann, natürlich. Und in dieser Pose habe ich mich damals sehr wohl gefühlt. Und dieser Steuermann steht am Steuerrad. Der heißt Captain Petri, weil ein Freund von mir Petri heißt. Und der Captain Petri kontrolliert den Steuerdruck auf die Österreicherinnen und Österreicher. Und da kann man das Steuerrad drehen und dann gibt es verschiedene Steuerbelastungen zu der realen Situation dazu. Das Ding beruht auf echten Daten von 1964 an bis 1986 und ist also wirklich ein voll ausgereiftes, mit 500 Gleichungen ökonometrisch abgetestetes Modell, als Ergebnis meiner vergeblichen Bemühungen in den USA ein Gesamtmodell zu sehen und zu kriegen. Das Segel sind die öffentlichen Investitionen, die das Schiff vorantreiben. Sie müssen ein bisschen aufpassen. Sie hören, der Wind pfeift. Und dann gibt es eine Notbremse gegen die Arbeitslosigkeit. Das ist der Anker. Der Anker gibt die Arbeitszeitverkürzung. Der Herr Fühlsack wird sich freuen. Sie hören, wenn man den Anker lichtet, dann verändert sich die Arbeitszeit und dann gibt es Effekte. Und die Effekte sieht man jetzt auf diesen drei Ebenen. Das erste ist die Sonne, die hat leider einen kleinen Programmierfehler. Sie sehen ihn schon. Ja, die Sonne gibt es nicht. Die sollte da oben stehen und die bedeutet Wirtschaftswachstum real. Also je höher sie steht, je höher sie oben steht, desto mehr Wirtschaftswachstum haben wir. Das zweite ist die Wolke, das ist die Inflationsrate. Da stehen 3%, 5%, Sie sehen, die kommt dann immer mehr über die Menschen in diesem Abbild. Und dann kommt ein wichtiger sozialer Indikator, die Arbeitslosenrate mit 3%. Hey, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ja, 3%, 5%, Sie sehen, der Wasserspiegel steigt dem Kapitän Petri bis zum Hals, 7% und jetzt kommt hoffentlich 9%. Und Sie sehen, was da ganz links unten sich abbildet. Das ist die Schlange der nächsten Revolution. Das haben wir damals geglaubt. So, jetzt gehen wir zurück zum Index und lassen uns das Ganze vorspielen. Und das ist jetzt das Gesamtbild. Das ist sozusagen ein bewegliches Bild wie die Uhren im Uhrenmuseum mit den Zeigern und so. So macht es das auch. Der Captain, wenn man da auf die Pfeife Freudscher Over drückt, begrüßt er sie und dann geht's los. Und oben rechts sehen Sie das Jahr 1964, 66, 67 und 75 kommt die große Krise, da verzieht sich die Sonne. Achtung, weg ist sie. Negativwachstum. Und Sie können natürlich jetzt die Arbeitslosigkeit der 80er Jahre, sieht man deutlich, dass da eben hohe, dann verbessert sich die Konjunktur und so weiter und so weiter. Gut. Also, und man kann auch natürlich interaktiv jetzt eingreifen, nicht? Man kann die Steuern zurücknehmen oder erhöhen, je nachdem, wie man will. Gut, ich mache da jetzt, irgendwie möchte ich es wieder ausschalten. So. Also das war jetzt ein ökonometrisches Modell, wo Bilanzgleichungen und ökonometrische Verhaltensgleichungen drinnen sind. Und das hat folgendes Problem. Da erzähle ich vielleicht ein bisschen was man wirklich als Problem hat in der Simulation. Angenommen, Sie haben Verhaltensgleichungen aufgrund von Zeitreihenanalysen perfekt geschätzt. Ich schalte das inzwischen wieder ab. Wenn Sie auf dieser Ebene alles perfekt geschätzt haben, sollte man annehmen, dass die Wirklichkeit von dem Modell total gut wiedergegeben wird. Der Haken ist, dass die Simulationsmodelle immer aufbauen auf der jeweiligen Vorperiode. Und wenn ich jetzt einen Start habe im Jahr 1964, gehe ich ins Jahr 65 für die nächste Berechnung. Und dabei werden immer kleine Fehler mitgenommen. Und wenn das Simulationsmodell eine bestige Eigenschaft hat, nämlich fehlerverstärkend ist, dann führt das dazu, dass die Fehler vom Vorjahr, aus 64, auch wenn sie sehr, sehr klein waren, 65 schon größer sind, 66 und so weiter. Und das ist der Grund, warum bei Forrester das nicht funktioniert hat und natürlich auch bei uns nicht. Und was haben wir getan? Wir haben dann einen Trick gemacht. Wir haben die sogenannte Feintuning erfunden. Wir haben das Modell ganz, ganz wenig, um tausendstel Prozent manchmal nur, an einer empfindlichen Stelle verändert. Und zwar die wir empirisch gemessen haben, diese zum Beispiel die Grenzneigung bei den Investitionen, wenn die Einkommen so und so steigen, wie stark wird dann investiert? Und diese ist eine sehr, sehr empfindliche Variable. Und wenn man da nur ganz, ganz klein dreht, explodiert das Modell nach plus unendlich oder nach minus unendlich. Und wir haben genau diesen Wert gesucht und multipliziert mit dem Korrekturfaktor der Feinabstimmung, dass das am Ende der Periode 1986 das richtige Ergebnis mehr oder weniger gespielt hat. Und damit waren wir aus dem Schneider und seither geht es bis zum Jahr 2040. Und das war unsere große Hilfe und der große Trick, mit dem wir erreichen konnten, dass das Modell funktioniert. So, das waren Verhaltensgleichungen, ökonometrische Modelle. Jetzt geht es weiter. Und die basieren natürlich auch auf der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, weil nur mit diesen Daten können wir operieren. Das nächste wird aber jetzt eine weitere Geschichte, das sind die Input-Output-Modelle, die nur auf Bilanzgleichungen beruhen. Und da mache ich eine kleine Exkursion, ja. Eine kleine Exkursion, dass man die Welt der Wirtschaft auch anders anschauen kann. Und es gab ja bis zum vorigen Jahrhundertende, gab es immer den großen Streit zwischen den sogenannten bürgerlichen Ökonomen mit der Grenznutzenschule, wo vor allem österreichische Ökonomen dann in den USA ihren Anteil und ihr Schärflein beigetragen haben. Und auf der anderen Seite die marxistische Theorie, die sagt, und die basiert in der Tradition von Adam Smith, dass die Arbeitszeit, die in den Dingen steckt, eben nichts anderes als die Form, wie Menschen miteinander leben. Und wenn sie miteinander leben, haben sie irgendwas Gemeinsames, das sie aufwenden füreinander, und das ist die Arbeit. Und daher hat der Marx die Arbeit und auch der Adam Smith die Arbeitszeit und die Arbeit, die aufgewendete Arbeitsleistung der Menschen ins Zentrum seiner quantitativen Analyse gestellt, hat natürlich gesagt, die Waren sind nichts anderes als Produkte der menschlichen Arbeit, die sich die Menschen gegenseitig leisten. Und das wird durch die gesellschaftliche Form, wird es dann entsprechend verschleiert oder verändert. Und um das in Reinkultur zu analysieren, hat er folgende Theorie gesagt, die ich vereinfache jetzt, das kann man natürlich nicht, ich mache eine ganze Vorlesung über solche Dinge. Aber das Wichtige ist, der Wert der Waren bestimmt sich einerseits durch die verwendete Arbeitszeit direkt und indirekt, und daher ist jede Ware, man muss da jetzt dieses W nehmen als Arbeitsgehalt, zum Beispiel dieses Brillnetto ist, steht immer zusammen aus vorgetaner Arbeit, das ist C, und neu geschaffenem Wert, das ist die lebendige Arbeit, die in der letzten Stufe aufgewendet worden ist. Und das kann man jetzt variieren und unterscheiden, man kann das entweder als vorgetanen Wert und neu geschaffenen Wert sehen, man kann es aber auch sehen als konstantes Kapital, und wenn man das N zerlegt, wie das in der kapitalistischen Wirtschaft der Fall ist, in sogenanntes variables Kapital und Mehrwert, dann sieht man, wie die Situation in einer kapitalistischen Wirtschaft sich aufteilt, nämlich ein Wert einer Ware zerfällt ins vorgeschossene Kapital als fixes Kapital, Bauten, Maschinen, Ausrüstungsgegenstände plus Rohstoffe, Hilfsstoffe, Arbeitslöhne, das ist das V, und den Mehrwert, der die Basis für den Profit auf der Geldebene bildet. Was Sie hier sehen, ist alles quasi in Arbeitszeiten oder in Personenjahren ausgerechnet. Darunter sehen Sie fünf Sektoren, die der Marx selber eigenhändig, ich habe das heute für Sie gescannt, mit großer Mühe, wie der Marx selber fünf Sektoren beschreibt. Er sagt, es gibt 80C, das ist das konstante Kapital, es gibt 20V in der ersten Branche mit variablem Kapital, die Mehrwertrate, das ist das, was zwischen das Verhältnis zwischen Mehrwert und Variablenkapital steht, sei 100%, daher ist auch der Mehrwert genauso groß wie das variable Kapital. Und der Marx hat gemeint, dass alles, was geschaffen wird, eben irgendwie mit der Arbeitszeit der Menschen zusammenhängt und der ganze Profit, der zwar durch die Eigentumsverhältnisse ermöglicht wird, ist aber in Wirklichkeit Ergebnis der lebendigen Arbeit der Arbeiter und Angestellten. Das ist eine Möglichkeit, wie man in die Welt hineinschauen kann. Ich habe neulich in Berlin mit dem Hans-Gerd Grebe einen Disput gehabt, der hat dasselbe mathematische Modell wie ich gehabt, nur das anders interpretiert. Er hat gesagt, der Gewinn ist die gerechte Zuordnung des Anteils am Produkt, weil ja die Kapitalisten organisieren und so weiter. Und auf diese Weise hat er die Volkseinkommensrechnung dynamisch genauso beschrieben wie ich. Es kommt jetzt darauf an, ob man annimmt, das ist sozusagen das Ende der Welt, wir haben das Ende der Geschichte erreicht, alles bleibt so, wie es ist, oder ob man, wie Marx sagt, die Menschen sind alle gleich und aufeinander bezogen und sie tauschen ihre eigene Tätigkeit über die Arbeit mit anderen aus und alles andere ist quasi Schleier, der sich mittlerweile mit der Zeit wieder verziehen wird. Nicht? Noch einmal Erinnerung an den Überfluss, der jetzt schon möglich wäre. Gut. So, jetzt kommt eine theoretische Geschichte, Marxisches Reproduktionsschema. Der Marx war nämlich der Erste, meine ich, der die Bilanzgleichung in die Ökonomie eingeführt hat und zwar mit großem Erfolg. Und einer seiner Schüler war der Wassily Leontief, mit dem ich eine Zeit lang zusammenarbeiten durfte. Der hat den Nobelpreis für die Ökonomie gekriegt. Und der Marx hat das erste Mal diese Zusammenhänge von Entstehungsseite und Verwendungsseite abgebildet. Ich gehe nicht aus Zeitgründen nicht länger darauf ein. Aber was der Marx zunächst nicht lösen konnte, was auch dem Adam Smith nicht gelungen ist, er hat gesagt, wie ist denn das, wenn die Waren einfach den gesamten Arbeitszeitgehalt haben, aber die Kapitalisten machen offensichtlich die Preisbildung anders, nämlich die nehmen ihre Kosten, schlagen einen Profitanteil drauf und so machen sie ihre Verkaufspreise. Und der Marx hat, und das ist das sogenannte Transformationsproblem, wie kommt man aus einer Gesellschaft kleiner Warenproduzenten zu einer Gesellschaft von Konkurrenzkapitalisten? Und der Marx hat dieses Problem sozusagen in erster Linie gelöst, indem er ausgegangen ist von den vorhandenen Arbeitsgehalt in den Waren. Das waren seine Preise, die er angenommen hat, wie die Inputskosten, die man braucht. Dann hat er ausgerechnet, wenn die Leute gewisse Arbeitszeit verwenden, wie viel Mehrwert insgesamt in der Wirtschaft erzeugt wird und hat gesagt, was ist die durchschnittliche Ertragslage in dieser Wirtschaft gegenüber dem vorgeschossenen Kapital. Er hat gesagt, den Prozentsatz schlage ich drauf. Und auf diese Weise hat er die Verkaufspreise bestimmt, offensichtlich als Schwierigkeit, und das hat ihm der Bortkiewicz 1905 schon vorgerechnet, da war er schon tot, dass eben die Inputpreise und die Outputpreise nicht gleich waren, weil das eine unterschiedliche Berechnungsgrundlage ist. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man den Marx quasi rechtfertigen kann. Sie sehen die Marxische Arbeitswertlösung in drei Branchen, Sie sehen die Zahlen. Und rechts sehen Sie die Profitrate von 14%, die man rauskriegt, wenn man alles auf Arbeitszeiten beruht. Das ist ein hypothetisches Beispiel. Der Bortkiewicz hat gesagt, ich mache eine Rechnung, wo die Inputpreise gleich den Outputpreisen sind und kommt dann zu folgender Lösung. Der Marx hat die erste Rechnung gemacht und kommt offensichtlich zu einer anderen. Sie sehen die zweite Zeile Marx-Lösung, war, dass er einmal auf die Arbeitswerte die Profitraten draufgeschlagen hat und dann kommt er zwar zu Veränderungen, aber die sind nicht gleich. Und was ich gemacht habe, nicht nur ich, der Morishima oder andere, ich habe gesagt, naja, versuchen wir das einfach, was der Marx von Stufe 0 auf Stufe 1 gemacht hat, wenden wir das auf Stufe 1 an. Und ich wende das jetzt an, Sie sehen die erste Iteration, die zweite Iteration, die dritte Iteration und wenn man den Marx einfach, er hat nicht mehr geschrieben als eine Anwendung, wenn man das iterativ anwendet, kommt man zur gleichen Lösung wie der ihn kritisierende Bortkiewicz und auf diese Weise ist das Transformationsproblem oder der Widerspruch zwischen den beiden Positionen ist irgendwie aufklärbar. Und was lustig ist, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das irgendwie ausgedruckt habe. Das Transformationsproblem ist immer so gelöst worden, weil der Marx immer die Mengensituation gleichgelassen hat, weil er gesagt hat, Angebot und Nach-